Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder und Jugendliche, im Namen der ökumenischen Stadtrunde heiße ich Sie und Euch ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. In meinem Konzept steht natürlich, wie wunderbar ist es, dass wir den Schöpfungsgottesdienst in der freien Natur feiern. Aber das Wetter ist in diesem Jahr nicht so gut. Auch wenn es im Moment trocken ist, es sind dort die Bänke nass und das Wasser kommt von den Bäumen herabgetröpfelt. Deshalb haben wir uns heute früh entschieden, dass wir in der Kirche feiern. Und wir haben hier auch, Sie sehen es auf dem Altar, wunderschöne Heidekronen, Gestecke mit Heide, sodass wir da ein wenig Verbundenheit haben. Und wir haben nicht nur zur Natur die Verbundenheit, sondern wir haben auch unsere geschwisterliche Verbundenheit, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Damit Sie auch wissen, wer mit dabei ist, stelle ich einmal das Team kurz vor. Annette Lehmann von Peter und Paul, Andrea Rehn-Lei von St. Marien, St. Ansgar. Beide werden uns nachher in der Predigt das Thema weiter vertraut machen. Dr. Kai-Uwe Scholz für die Markusgemeinde, Heinrich Harden für die Freie Evangelische Gemeinde und Dietmar Fricke, da ist er, genau, ich hatte dich noch nicht gesehen, für die Christuskirche, Beate Niederhagemann für die Johannesgemeinde und ich bin Christine Gevers, ebenfalls von der St. Marien St. Ansgar Gemeinde. So wollen wir in dieser vielfältigen Gemeinschaft beten und singen und beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, du hilfst Menschen und Tieren, heißt das Motto zum ökumenischen Tag der Schöpfung in diesem Jahr. Dieses Wort geht auf Psalm 36 zurück, den wir gleich gemeinsam beten werden. Ob Nutztier, Wildtier oder Haustier, Tiere gehören zum Schöpfungsplan Gottes von Anbeginn der Welt. Es ist unser Auftrag als Menschen, die Tierwelt zu bewahren, Tiere als Mitgeschöpfe zu achten. Oftmals fällt uns das schwer. Wir erfahren von Wildtieren, die vom Aussterben bedroht sind. Die Nachrichten berichten von vernachlässigten, verwahrlosten oder gequälten Nutztieren. Und andererseits werden manche Haustiere übermäßig verwöhnt, herausgeputzt oder vermenschlicht. Die Worte des Psalms öffnen uns einen Blick dafür, dass wir die Schöpfung in ihrer Gesamtheit erfassen sollen. Wir Menschen in einer Gemeinschaft mit allen Lebewesen, Tieren, Pflanzen und der Erde selbst. An dieser Stelle möchte ich einen Psalm vortragen, der unsere direkte Umgebung beschreibt. Es ist sozusagen ein kleines Dankeschön an das Höpental und unsere Heidelandschaft. So viele Menschen finden hier bei uns Entspannung, freuen sich über die wunderbare Natur. Und der Text ist verfasst vom Vater von Andrea Rehnlei. Ein Lob auf das Heidekraut. Lobet ihn, den Schöpfer, ihr Lichtstrahlen, die durch Wolken sich Bahn brechen. Du flimmernde Sonnenglut über der Heide, lobe den Herrn. Du grauer Staub auf den Wegen, ihr ungestümen Winde von fern kommend, richtet sein Wort aus überall und lobet den Herrn. Lobt ihn, ihr weißen Nebel, die ihr gespenstisch umhüllt den Wacholder. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Halleluja! Lobet den Herrn vom Walde her, der den Tieren Zuflucht bietet. Lobt ihn, ihr Bienen und Hummeln, ihr Eidechsen und Kreuzottern, ihr Käfer und Würmer. Und auch du, zwitschernde Heidelerche, du schwingst dich hoch hinauf der Sonne entgegen. Lobe den Herrn. Lobet den Herrn, ihr Heidebäche und ihr stillen, sandigen Wege, gesäumt von Birken mit weiß leuchtendem Stamm. All ihr Pflanzen und Tiere und ihr Menschen, lobet den Herrn alle Tage. Halleluja. Dieses Lob wollen wir im ersten Lied fortsetzen.
Thank you.
Wir wollen gemeinsam den Psalm 36 vom Textblatt beten und wir wollen ihn im Wechsel sprechen. Wir machen einmal die Grenze hier am linken Kirchenschiff und die rechte Seite ist die zweite Gruppe. Der Psalm ist auf der Innenseite des Textblatts zu finden und die linke Seite mag beginnen. Herr, dein Güte ist an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge. Deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses. Deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Bleib immer denen gut, die dich kennen. Bleib allen in Treue zugewandt, die dir mit redlichem Herzen folgen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Liebe Geschwister im Glauben, das Wort Gottes ist ein Wort des Lebens. Es ist ein schöpferisches Wort. Es befreit und weitet den Blick. Es lässt uns aber auch unser Versagen und unsere Schuld erkennen in Vergangenheit und Gegenwart. So lasst uns in einem Moment der Stille Einkehr halten in uns selbst und in der Stille unseres Herzens vor Gott bringen, was uns belastet und beschwert. Wir bitten dich, Gott, höre uns in der Stille. Amen. Wir hoffen, dass wir vor Gott bringen können, was uns belastet und bedrückt, dass er uns hört und wir singen, gib uns Ohren, die hören.
Ich habe gedacht, okay, wenn ihr könnt, dann Zum Hören und Augen zum Sehen, die brauchen wir jetzt. Draußen in der Heide, da hätten wir jetzt vielleicht Vögel gehört und die etwas verblühte Heide schon gesehen. Wie ist das hier in der Kirche? Wo ist hier Schöpfung? Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, mal rumzuschauen, wo sehe ich hier Schöpfung? Stille zu sein dabei, um auch zu hören, höre ich hier Schöpfung? Mal zu fühlen, was fühle ich hier an Schöpfung? Gibt es vielleicht auch was zu riechen? Mit dem Schmecken ist es ein bisschen schwierig. Wo nehme ich mit meinen Sinnen hier in der Kirche Schöpfung wahr? Darauf besinnen wir uns für einen Moment in Stille. Ich sehe Blumen, ganz lebendig noch, obwohl sie sind abgeschnitten, aber sie blühen noch hier für uns. Ich sehe am Fußboden Holz. Bäume sind hier verbaut. Und hier kann man es auch fühlen, da ist zwar viel Farbe drauf, aber auch da Holz. Ich sehe die Instrumente, Metall aus der Erde, auch das Schöpfung. Ich fühle die Kleidung auf meiner Haut. Pflanzen und Tiere sind da verarbeitet. Kerzen, wenn es kein Bienenwachs ist, dann ist es Wachs von Pflanzen, auch die sind hier. Und da oben ist ein Abbild von einem Tier, Wenn man ganz genau hingucken würde, würde man vielleicht auch Spinnennetze entdecken. Aber es ist hier, glaube ich, so ordentlich, dass man da hochklettern müsste oder so. Ich bitte einmal um Handzeichen. Wer hat noch mehr gesehen, gehört, gefühlt, gerochen? Ah. Damit das nicht verloren geht, sagen Sie es doch einmal kurz Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn. Für die ganze Schöpfung, die wir nicht ausgesperrt haben, auch wenn wir ein Dach über den Kopf haben und die Türen zu sind, loben wir Gott jetzt mit dem nächsten Lied.
Wir wollen miteinander Gottes Wort hören im Alten Testament der hebräischen Bibel. Und es sind die bekannten Berichte über das, was Noah erlebt in seiner Zeit, wie Gott die Menschen gesehen hat und was dann geschehen ist mit der Sintflut, mit der Arche. Und wir haben zwei verschiedene Weisen. Einmal lese ich aus den alttestamentlichen Schriften Genesis, 1. Mose, ab Kapitel 6. Und zwischendrin wird der lange Block von mehreren Kapiteln erzählt. Und das wollen wir jetzt miteinander hören. Und wenn es möglich ist, den bitte ich dazu, sich zu erheben. Ich beginne mit 1. Mose 6, 11 bis 14 und 7, 1 bis 3. Gott sah sich die Erde an und siehe, sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah: Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Gopherholz, statte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe gesehen, dass du in dieser Generation ein Gerechter vor mir bist. Und von allen reinen Tieren nimm dir je 7 Paare mit, Männchen, Weibchen, und von allen unreinen Tieren je 1 Paar, Männchen und Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels jeweils 7, männlich und weiblich, um Nachwuchs auf der ganzen Erde am Leben zu erhalten. Und nun folgen die Erzählung über die Kapitel Genesis 1. Mose 7, 4 bis 9, 7.
Noah baut. Er hat ganz genaue Anleitung. Und Noah sammelt die Tiere zusammen. Sie alle sind versammelt in der Arche. Es fängt an zu regnen. Erst nur ein ganz bisschen, dann immer mehr, bis es prasselt und platscht und schlimmer ist als der schlimmste Sommerregen, den wir hier in diesem Sommer erlebt haben. Und das Wasser steigt und steigt noch schlimmer als im Ahrtal, und die Arche schwimmt auf. Sie sind sicher. Und irgendwann hört der Regen auf. Der Himmel zieht sich auf, die Sonne ist wieder da, aber das Wasser ist da auch noch. Irgendwann denkt sich Noah, vielleicht gibt es ja irgendwo schon ein trockenes Plätzchen. Und er schickt einen Vogel los, zuerst einen schwarzen, einen Raben. Raben sind genügsam, die können überall leben, die kommen gut klar, auch da, wo es fast nichts gibt. Aber der Rabe findet keinen Platz. So genügsam er auch ist, er kommt wieder zurück. Nochmal wird ein Vogel losgeschickt, auch der kommt zurück. Irgendwann wird die Taube losgeschickt, der Vogel der Liebe. Und Noah wartet und wartet, und sie kommt nicht wieder. Und da weiß er, diese große Flut, die hat ein Ende.
Ich lese jetzt die Verse Genesis 1. Mose 9, 8 bis 13. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch, mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Es soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Die Menschen waren verdorben. Luther übersetzt, sie waren verderbt. Ich weiß nicht, wann und ob ich das je im Alltag gehört habe. Verdorbene Menschen, verderbte Menschen, verdorbenes Essen. Ja, das passiert und das sagt man dann. Und doch habe ich sofort eine ziemlich klare Vorstellung davon, was der Erzähler dieses Berichts meint. Es schneidet ein, dieses Wort, gerade weil es nicht alltäglich ist. Es ist nicht nur schlimm, was da los ist, was die Menschen tun, wie sie leben. Es ist mehr als das. Es ist verdorben, verderbt. Es ist wenige Kapitel nach dem allerersten Anfang in der Bibel, in dem erzählt wird, wie Gott die Welt gemacht hat, wie sein Geist in der Welt ist und sein Schöpfungswort wirkt. Und immer wieder steht er am Anfang und siehe, es war gut. Die ersten Menschen sieht er an und siehe, es war sehr gut. So ist es nicht geblieben. Bald schleicht sich etwas anderes ein in die Erzählung nach der Schöpfung. Bald wird sichtbar, der Mensch entscheidet sich nicht immer für das Gute, auch wenn er es vor Augen hat. Und manchmal scheitert er trotz guter Absicht. Und das harte Urteil hier verderbt. Über all dem stand doch, es war gut.
Ich glaube, in genau solch einem Spannungsfeld leben wir heute auch. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir das Schöne in der Schöpfung. Das Violett der Heideblüte, die Vollkommenheit von einem Spinnennetz. Wir hören bald wieder die ziehenden Vögel und wir verspüren Verbundenheit zu unseren tierischen Familienmitgliedern. Aber wir sehen auch die andere Seite, die nicht so schön ist. Da liegt Müll auf den Wegen und im Wald. Wir hören, wie Christine vorhin schon sagte, von vernachlässigten Tieren. Wir sehen kahle Baumkronen. Wir wissen um Artensterben und Klimakrise. Und ich glaube, wie die Menschen in biblischer Zeit sehen wir uns danach, dass das Ansatz wäre, dass die Welt heil wäre, dass wir eine gute Zukunft haben, nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Wie schön wäre es, wenn all das Böse, all das Zerstörerische ein Ende hätte.
Ich schaue in die Anfänge, wo es herkommt, dass nicht einfach alles gut ist. Die Bibel erzählt die Geschichte so. Der Anfang im Paradies. Der findet sein Ende, als Eva und Adam vom Baum der Erkenntnis essen. Ab dann wissen sie, was gut und böse ist. Es ist ein bisschen wie das Erwachsenwerden von uns. Nun können Menschen selbst entscheiden und müssen es auch. Damit sind sie frei und zugleich erleben sie die Konsequenzen ihres Tuns. Die Nachkommen der Menschen, die das Paradies noch kannten, merken bald, sie wissen, was gut und böse ist. Und beim Tun kommen ihnen dann doch die Gefühle in die Quere. Nicht immer gelingt es, die liebevoll und wohlwollend auf den anderen schauen. Da ist das Gefühl des Neids oder der Eifersucht, der Angst, zu kurz zu kommen. Das führt in der Bibel schon früh zum ersten Mord. Und das auch noch unter Brüdern. Und da sind die Gefühle der Angst vor Fremden, das Gefühl, mehr wert zu sein als andere. Ein Gefühl, das zur Versklavung ganzer Volksgruppen schon früh führte und von dem schon die Geschichten der Nachfahren Josefs im Alten Testament erzählt, aus der sie erst nach wunderbarer Erwählung Moses herauskommen. Es ist egal, in welche Zeit der Bibel man guckt. Da ist immer gleichzeitig die große Liebe Gottes, seine Ordnung für unser Leben und das Scheitern der Menschen. Da ist immer eine Ahnung des Guten und zugleich so viel Leid in der Welt. Leid, das Menschen Menschen antun.
Ordnung. Ordnung und Unordnung, Liebe und Leid, gut und schlecht, das scheint irgendwie eindeutig zu sein, aber ist es das wirklich? Vieles hat zwei Seiten und ganz oft kommt es auf die Perspektive an, aus der ich etwas betrachte. Nehmen wir das Wetter heute. Geht das Mikro noch?
Geht aus.
Okay. Komm, geh auf die Seite. Dann wechseln wir hier.
Jetzt ist es an. Okay.
Danke. Nehmen wir das Wetter heute. Es regnet, es hat geregnet. Im Moment ist es trocken. Für uns ist das ein bisschen blöd, weil wir wollten eigentlich draußen Gottesdienst feiern, unter freiem Himmel und direkt in den Himmel zu gucken, von dem wir ja die ganze Zeit reden. Aber die Natur, die Schöpfung, die braucht den Regen. Es ist immer noch viel zu trocken. Der Boden, wer einen Garten hat, weiß das und ein bisschen gräbt, da ist immer noch viel zu wenig Wasser im Boden. Viele Bäume leiden. Ich sehe das in Soltau vor der Kirche. Da ist eine Eiche, die hat ganz viele trockene Zweige. Wenn die Zweige trocken sind und keine Blätter da sind, hat das Auswirkungen auch auf die Vögel. Die können sich da nicht gut verstecken. Und es hat Auswirkungen auf die Insekten. Die haben dann weniger zu fressen.
Auch das, was wir tun, hat zwei Seiten. Wenn die Heide nicht von Menschen und Nutztieren gepflegt würde, würde sie schnell überwuchern. Ganze Wälder würden entstehen. Natürliches Wachstum, könnte man sagen. Und gleichzeitig können manche Arten nur in genau dieser Kulturlandschaft leben. Oder die Diskussion um das Für und Wider der Ausbreitung des Wolfs in Deutschland. Das schlägt immer wieder hohe Wellen. In so vielen Bereichen gibt es einfach keine einfachen Antworten auf die Frage, was der richtige Weg ist, auch wenn wir uns manchmal danach sehen. Es gibt so oft mehr als eine Seite bei dem, was wir tun oder lassen.
Dass das Leben nicht nur eine Seite hat, sondern dass das Leben sehr komplex sein kann, haben auch die Menschen schon in biblischer Zeit so erlebt. Sie haben Gefahren erlebt, herausfordernde Situationen, Naturereignisse und auch Naturkatastrophen, die gab es nämlich zu jeder Zeit. Auch wenn wir heute ein bisschen doller dafür verantwortlich sind, für das, was ist, wie es ist. Was die damals anders gemacht haben als wir, was sie erlebt haben, das beschreiben sie, es hat was zu tun mit meinem Glauben, mit meiner Beziehung zu Gott. Alles deuten sie aus ihrem Glauben heraus. Die biblischen Texte sind Glaubenszeugnisse. Sie erleben aber auch, schlimme Erfahrungen haben ein Ende. Nichts bleibt für immer. Irgendwann wird es besser, manchmal richtig gut. Und wenn dann eine Krise überwunden war und das Wasser nicht mehr bis zum Hals stand, sondern sich zurückzog, dann führten sie auch das auf Gottes Handeln zurück. Eine Rettung durch Gott, eine tief religiöse Erfahrung. Und sie glaubten, Gott rettet nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, ja die gesamte Schöpfung. Diese Erfahrung ist dann eingeflossen in den Psalm, den wir vorhin gebetet haben, und in die Geschichte von Noah und der Arche.
Wie gut, wenn man das erlebt hat. Wenn man in einem Moment seines Lebens spürt, ich bin bewahrt worden. Manchmal anders als ersehnt und erbeten, manchmal mit vielen Umwegen und durch große Traurigkeit hindurch.
Wenn Menschen mir solche Geschichten erzählen, wo sie es erlebt haben, dann bekomme ich eine Gänsehaut und feuchte Augen, weil es mich so anrührt. Glaube, der erzählt wird. Menschen, die ausstrahlen, da war ganz viel Bewahrung. Da war Gottes Kraft zum Greifen nah.
Anhand von der Rettung der Großfamilie Noahs und vieler Tiere wird also von dem rettenden Handeln Gottes erzählt. Der gesamten Schöpfung wird ein Neuanfang geschenkt. Aber war dann alles gut? Natürlich nicht. Wer schon einmal umgezogen ist, eine neue Stelle angetreten hat oder sich im Urlaub ein bisschen reflektiert, weiß, auch wenn der Ort wechselt oder die Situation, ich nehme mich selber immer mit. Die Menschen um Noah sind nicht die heilige Familie mit Friede, Freude, Eierkuchen. Schon bald gerät auch die Neuschöpfung nach der Flut wieder durcheinander. Denn die Zerrissenheit und die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Seiten bleibt. Da ist die Rettung von Mensch und Tier und gleichzeitig bleibt die Erfahrung von Unheil, Zerstörung, Unfriede bis heute. Aber es bleibt auch die große Zusage Gottes. Ich rette euch, ich helfe euch, ich heile immer wieder.
Und das Leben soll die Fülle sein. Es klingt in der Noah-Geschichte an. Nie mehr soll das aufhören. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Spürt ihr das nicht? Ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht. Euer himmlischer Vater schenkt es euch. Wenn er es sogar den Vögeln unter dem Himmel gibt, die nichts dafür getan haben, wie viel mehr euch, fragt Jesus. Und er erzählt von himmlischen Festmahlen, wo keiner ausgeschlossen ist. Und davon, dass wir schon hier eine Ahnung haben sollen davon, in diesem Leben, wenn wir in seinem Namen zusammen sind, leben und Brot teilen und feiern. Weil er uns zusagt, auch in dem Scheitern habt ihr immer neue Anfänge. Die Erzählung der Noah-Geschichte erzählt ihre Rettungserfahrung. Sie erzählt sie gewaltig und groß. Und doch schwenkt beim Lesen und Hören mein Blick auf die, die nicht gerettet werden. Und es schmerzt. Wenn ich das wörtlich nähme, ist das so ungerecht. Die ertrunkenen Menschen und Tiere, sie wecken meine Solidarität, mein Mitleid. Und ich habe die Bilder vor Augen, bei denen Menschen heute in Fluten ertrinken. In Fluten, in die sie auf ihrer Flucht vor Kriegen, vor Verfolgung, vor Armut geraten sind. Und in Fluten, die kommen, weil die Wasser der Erde steigen. Und es schnürt mir die Kehle zu. Ich fühle mich hilflos. Ohnmächtig kann ich oft nur vor Gott klagen, zu ihm beten und um neue Rettung bitten.
Auch wenn ich darauf vertraue und daran glaube, dass mich Gott rettet, dass ich mich auf Gottes Hilfe verlassen kann, weiß ich, ich bin Mitschöpferin. Ich bin Mitschöpferin Gottes und ich trage Verantwortung für die Schöpfung. Wir alle tragen Verantwortung, die Schöpfung zu schützen und zu bewahren. Und das ist alles andere als trivial und mal eben so gemacht. Unsere Welt ist sehr unübersichtlich und alles ist vielfältig vernetzt. Manche Idee, die im ersten Moment großartig aussieht, erweist sich später als großer Fehler. Es ist oftmals schwer, die größeren Zusammenhänge zu überblicken. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, als ich beim Spazierengehen gesehen habe, da lagen Federn im Gras, da war ein Vogel gerupft worden. Natürlich habe ich dann im ersten Moment Mitleid mit diesem kleinen Wesen, was da nicht weiterleben durfte. Und dann habe ich weitergedacht, naja, ein anderes Wesen hatte hier ein riesengroßes Festmahl. Dem ging's gut und das konnte seine Jungen zu Hause gut versorgen. In der Natur gehört schon beides zusammen, Leben und Tod.
Am Ende der Arche-Geschichte ist das die Verheißung. Frost und Hitze werden nicht aufhören, Saat und Ernte nicht. Und über all dem steht der Bogen. Das hebräische Wort, das hier benutzt wird, ist die Vokabel, die auch die Waffe beschreibt. Der Bogen von Pfeil und Bogen. Man kann sich einen solchen Bogen vorstellen und dann, wie er abgestellt ist auf die Sehnenseite. Also zum Schießen halte ich ihn so. Und wenn ich ihn auf die Sehnenseite abstelle, dann ist das der Bogen, eigentlich der Holzgriff. So kann man nicht schießen, wenn der abgestellt ist. Es ruht die Waffe. Es ist Frieden. Der Bogen steht. Gott wird nicht wieder die Menschen vernichten. Ein Bogen auf der Sehnenseite abgestellt und dann noch in Farbe getaucht. Und oft habe ich, wenn ich einen Regenbogen gesehen habe, gedacht, Gott bewahrt seine Schöpfung, er will sie nicht zerstören. Alles Bunte darin soll erhalten bleiben. In jüdischen Gebetbüchern findet sich ein Lobpreis, der beim Anblick eines Regenbogens gebetet werden soll. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der des Bundes gedenkt und treu ist in seinem Bund und fest bleibt in seiner Zusage.
Gott rettet Menschen und Tiere, das ist das Motto vom heutigen Schöpfungsgottesdienst. Gott tut dies aus Liebe zu seiner Schöpfung, aus Liebe zu uns, zu allen Wesen. Von einer solchen Liebe zur Schöpfung spricht auch ein Gedicht von Christian Morgenstern. Sehr dichte Worte. Damit möchte ich jetzt enden. Das Gedicht heißt Eins und Alles. Meine Liebe ist groß wie die weite Welt und nichts ist außer ihr. Wie die Sonne alles erwärmt, erhellt, so tut sie der Welt von mir. Da ist kein Gras, da ist kein Stein, darin meine Liebe nicht wär, da ist kein Lüftlein noch Wässerlein, darin sie nicht zög einher. Da ist kein Tier vom Mücklein an bis zu uns Menschen empor, darin mein Herze nicht wohnen kann, daran ich es nicht verlor. Ich trage die Welt in meinem Schoß, ich bin ja selber die Welt. Ich wettre in Blitzen, in Stürmen los und bin der Gestirne Zelt. Meine Liebe ist weit wie die Seele mein, alle Dinge ruhen in ihr. Sie alle, alle bin ich allein und nichts ist außer mir. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.
Thank you.
Wir wollen in der Gemeinsamkeit unseren christlichen Glauben bekennen. Wem es möglich ist, der mag dazu bitte aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Als Gemeinschaft von Glaubenden, als Gemeinde nehmen wir teil an Freud und Leid unserer Glieder. Weil wir in Peter und Paul versammelt sind, lese ich die Namen derer, die heute Freud und Leid bewegt, aus dieser Gemeinde vor. Es wurden getauft Leon und Thea Thielemann, Minna Antonia Nagel, Emilia Schröder, Merle Grätsch, Elisa Sophie Wedemeyer, Karl Hinnert Baden. Und es wurden kirchlich getraut Anna und Tillmann Baden. Und wir haben Abschied genommen von Günther Bergstedt aus Schneverdingen im Alter von 79 Jahren, von Wilhelm Wiebusch auch aus Schneverdingen im Alter von 93 Jahren. Lasst uns für die Familien, die Freud und Leid bewegt, beten. Gott, du schenkst uns das Leben und du begleitest uns durch die Zeit. Wir danken dir für unsere Täuflinge und für die Zusage, die du in der Taufe gibst, dass du begleiten willst mit deinem Trost und Segen durch alle Zeit. Wir freuen uns mit Anna und Tillmann Baden, dass sie einander gefunden haben und dass sie den kirchlichen Segen erbeten haben für ihren gemeinsamen Weg. Stärke sie in ihrem Entschluss, beieinander zu sein, in guten und in schweren Zeiten. Wir danken dir für die Leben von Günther Bergstedt und Wilhelm Wiebusch, für alle gemeinsame Zeit, geschenktes Leben. Wir legen sie zurück in deine Hände, und bitten dich, lass sie schauen, was sie geglaubt haben. Wir denken heute auch jeder an die, die wissen, welche Familien Freud und Leid bewegt, und bringen das vor dich mit Bitte, Dank, Klage und Lob. Sei du da, wo dein Segen gebraucht wird, wo deine Nähe spürbar sein soll. Uns alle lehre, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Begleite uns durch die Zeit und stärke unsere Gemeinschaft nach dem Reichtum deines Segens. Amen. Danken möchte ich. Danken allen, die mitgewirkt haben, dass dieser Gottesdienst gelingt, und den Bläsern für die Musik und Hiroko Tsutsui Fitschen am Klavier und an der Leitung der Bläserinnen und Bläser. Danke, dass du so flexibel bist und jetzt von hier unten immer spielst. Denn einmal erwähnen muss ich es in diesem Gottesdienst. Unsere Orgel hat leider einen schweren Schaden am Blasebalg und wir werden sie voraussichtlich erst wieder am ersten Advent hören. Wir werden in der Nähe in baldiger Zukunft erfahren, was es uns kosten wird, und dann mit Spenden bitten, an die Gemeinde herantreten. Sie haben es schon einmal gehört. Nehmen Sie es ins Gebet und in die Prüfung, ob Sie nicht vielleicht unterstützen können, dass sie bald wieder gut erklingt. Danke allen, die heute mitgewirkt haben. Danke Bläserinnen und Bläser, Hiroko, Andreas, allen aus der ökumenischen Stadtrunde. Und danke an alle, die sich auf den Weg hierher gemacht haben, mit Gottesdienst gefeiert haben, gezittert haben, ob im Höpen oder hier, sodass wir in Gemeinschaft sein konnten.
Sie haben es sicherlich auf dem Textblatt schon gelesen. Die Kollekte heute ist wieder für die Arbeit der Schneverdinger Tafel bestimmt. Eigentlich immer, wenn wir ökumenisch in Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Die Tafel hat im letzten Jahr voller Freude das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Und es ist schön, dass sich immer wieder Menschen finden, die dort ehrenamtlich mitarbeiten. Und es gibt auch viele Geschäftsleute, die Lebensmittel spenden. Und es werden ca. 100 Familien wöchentlich bei der Ausgabe in Schneverdingen und Bispingen erreicht. Aber ein besonderer Hinweis auch: Es sind auch oft ältere Menschen mit einer geringen Rente, die dort herzlich willkommen sind, sich aber nicht so richtig trauen. Vielleicht geben wir das einfach so weiter. Und herzliche Einladung, auch wer noch Kapazität hat, vielleicht ehrenamtlich auch bei der Tafel mitzuwirken. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben.
Thank you.
lasst uns Fürbitte halten. Und wer kann und mag, steht dazu auf. Guter Gott, du Schöpfergott, du hast uns die Erde anvertraut. Du hast uns die Erde anvertraut mit all ihren Lebewesen. Wir bitten dich, lass uns aufmerken und achtsam mit deiner Schöpfung und den Geschöpfen umgehen und ihnen genug Lebensraum lassen und Schutz geben. Hilf uns, die Würde unserer Mitwesen zu achten und für ihr Wohl einzutreten. Gemeinsam bitten wir bitten dich, Gott, erhöre uns.
Guter Gott, du Gott der Vielfalt, wir begehen Raubbau an deiner Schöpfung. Ja, lass uns achtsam und dankbar mit den Gaben umgehen, die du uns schenkst, damit auch künftige Generationen über deine Schöpfungsvielfalt staunen können und darin gut leben können. Berühre unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir uns für bessere Bedingungen einsetzen. Und gemeinsam bitten wir dich, Herr, erhöre uns.
Guter Gott, du Gott der Weisheit, schenke uns ein neues Bewusstsein für unsere Verantwortung als Hüter und Hüterinnen deiner Schöpfung. Gib uns Weisheit und Mut, um unsere Lebensweise so zu gestalten, dass wir unsere Mitmenschen nicht ausbeuten, sondern in Harmonie mit ihnen leben. Gemeinsam bitten wir dich, Gott, erhöre uns.
Und in einem Moment der Ruhe und des Klangs bringen wir vor dich, Gott, was uns bewegt. Wir bitten dich, Gott, Gott, erhöre uns. Und gemeinsam beten wir zu dir, Gott, der du unser Vater bist und unsere Mutter, unser Bruder, unsere Schwester, unser Freund und unser Helfer. Gemeinsam beten wir zu dir in den alten Worten als unserem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Gott hat seinen Bogen auf die Seenseite gelegt. Er hat seinen Bogen in den Himmel gespannt. Gott sagt: Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand mehr zuschließen kann. Wir haben unsere Sünden bekannt. Wir haben vor Gott gebracht in der Stille, was uns bedrängt und bedrückt und beschwert. So herrscht Frieden mit Gott, Friede sei auch unter uns. Gehen wir in diesen Tag und alle Tage gesehen und gehört und geliebt als Kinder Gottes. Gehen wir auf all unseren Wegen mit dem Segen. Und Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören uns.